Ja, meine Damen und Herren, wir sind in der Schlussrunde unserer zweitägigen Veranstaltung angelangt. Eine Schlussrunde, bei der jetzt Sie am Zuge sind. Sie haben also die Möglichkeit, aus Ihrer Zuhörerschaft herauszutreten und noch Fragen an die Referenten zu stellen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit allerdings würde ich sagen, dass wir spätestens dann um 10 Uhr schließen, falls denn überhaupt noch Bedarf an Fragestellungen besteht. Bitte. Bitte.
Wie prominent kommt Jesus eigentlich in den historischen Quellen vor?
Wer möchte? Sicher da.
Vielleicht. Also, man muss unterscheiden zwischen den christlichen Quellen und den sogenannten heidnischen Quellen. Bei den sogenannten heidnischen Quellen kommt er fast nicht vor. Es gibt zwei, drei Stellen, Tacitus und Sueton und später Plinius, in denen er genannt wird, aus denen wir aber nur mit Sicherheit erkennen, dass mir beiläufig ein Römer feststellt, dieser Mann ist unter Pontius Pilatus gekreuzigt worden. Das aber auch alles. Wohingegen die christlichen Quellen ja gekennzeichnet sind durch erstmal vier Biografien. Es gibt keinen einzigen antiken Menschen, dem das Wohl, das Los zuteil wurde, vier Biografen zu beschäftigen, sondern das ist Jesus. Nun, wenn ich Biografie sage, ist das schon in Anführungsstrichen zu setzen, denn die Evangelien sind Glaubenswahrheiten, keine biografischen Schilderungen des Lebens Jesu im strengen Sinne.
Weitere Fragen? Bitte.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Weber, und zwar geht es mir um den Punkt 10, Latein, die Königin der Sprachen. Und es hat ja, wie wir alle wissen, im alten Rom keine Tonträger gegeben, die wir heute uns anhören können. Und darum ist mir diese Aussprache ein bisschen, vielleicht habe ich da eine Bildungslücke, vielleicht ist die Forschung heute schon weiter. Mir ist aufgefallen, dass Sie Cäsar und Cicero sagen, aber dann mit normalen Worten das C mit einem K aussprechen. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich mit der Aussprache in Latein? Wir haben in Österreich immer, zumindest in früheren Zeiten, alles mit C ausgesprochen. Und ich weiß aber, dass in der Schweiz und in Deutschland sehr vieles mit K gesprochen wird.
Also ich will zunächst zu meiner Inkonsequenz etwas sagen. Wenn ich in einem deutschen Text von Cäsar spreche oder Cicero, ich glaube, es wirkte leicht lächerlich. Also das ist der Grund, aber in dem lateinischen Text, da kann man mit absoluter Sicherheit sagen, dass das Caesar ausgesprochen worden ist, also mit dem rollenden R, das Sie etwa aus dem Italienischen kennen, und das AE wie AI, dafür gibt es mehrere Belege, in der Tat keinen Tonträger, aber griechische Transkription. Es gibt ja griechische Autoren eben dieser Zeit und da wird das transkribiert mit Alpha, Jota. Und die Griechen hätten auch andere Möglichkeiten. Und es wird auch eben mit Kappa, also K, transkribiert und nicht mit Zeta. Der Wandel tritt erst in der Spätantike auf, wo dann wirklich das C vor hellen Vokalen wie Z gesprochen worden ist. Also das wissen wir ganz genau. Oder auch aus vielen lateinischen Inschriften geht das hervor. Sie finden sozusagen gleichzeitig, manchmal in einer Inschrift, finden Sie die Schreibweise AE und AI. Ja? Also es gibt natürlich auch Sprachvarietäten, das heißt, so wie im Deutschen, wie bei uns heute, haben die Leute an unterschiedlichen Orten und unterschiedlicher sozialer Schichten auch unterschiedlich gesprochen. Es gibt ein Indiz dafür, dass das AU, wie heute im Französischen, eben Claudius ist Claude, dass das schon in der Antike bei den einfachen Leuten, da gibt es ein paar inschriftliche Belege dafür, wohl wie O gesprochen worden ist. Und es scheint auch verbürgt zu sein, dass der Clodius, der Volkstribun, als er sich von einem Plebejer, also das war eigentlich ein Claudier, und als er sich von einem Plebejer adoptieren ließ, nannte er sich Clodius. Das ist das, was man groß als populistisch bezeichnen würde.
Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, wie heute es
auszudrücken. Ja, also den gibt es, der... Also das ist wirklich eindeutig, sogenannte Pronuntiatio Restituta, also die wiederhergestellte Aussprache. Und das hört sich auch wirklich sehr schön an, wenn man es konsequent macht. Aber das jetzt auf alle Schulen zu übertragen, ist ein bisschen problematisch, weil es dort dann artifiziell klingt, wenn sie den Schülern auch noch beibringen müssen, ein rollendes R. Ja? Sprich jetzt Kaiser oder so. Die haben ohnehin schon, sagen wir, die eine oder andere gepflegte Schwierigkeit mit Latein. Und da muss man, sage ich jetzt als Didaktiker, nicht noch eine zusätzliche Schwierigkeit aufmachen, denn wir, ich würde nie sagen, jetzt wir verkaufen das Lateinische, sondern wir werben für das Lateinische ja auch damit, dass man zumindest keine Ausspracheprobleme hat.
Bitte da hinten.
Also zu den Kurvenradien kann ich gar nichts sagen. Immer wenn es irgendwie naturwissenschaftlich wird, muss ich passen. Ich weiß nicht, ob Herr Dahlheim was dazu sagen will.
Der passt mit.
Der passt mit. Also ich halte das auch für sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es eben, dass man diese gerade Linie möglichst lange durchhalten wollte. Und eine Kurve bringt auch immer Schwierigkeiten mit sich, auch beim Fahren, oder ist unübersichtlicher. Sie dürfen sich, also ich habe ja vorhin den Ruhm der Römerstraßen gesungen. Ich muss das jetzt etwas einschränken. Also das sind solide Viae gewesen, aber besonders breit waren die nicht. Und selbst die großen Konsularstraßen waren auf weiten Strecken sozusagen nur eingleisig zu befahren. Und insofern können Sie sich vorstellen, dass eine Kurve größere Schwierigkeiten verursacht bei einer relativ schmalen Straße von 2 bis 3 Meter Breite vielleicht nur, als eben eine gerade Straße. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die allermeisten, die auf Straßen unterwegs waren, im Imperium Romanum Fußgänger gewesen sind.
Also vielleicht noch zur Ergänzung. Das römische Straßensystem ist vor allem ein System von Heerstraßen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass auf einer Straße wochenlang nichts passierte, niemand sich bewegte, und dann wird eine Legion oder eine Kohorte vom Rhein nach Syrien verlegt und dann belebt sich die Straße für einen Tag und dann versinkt sie wieder in stiller Ruhe. Das liegt daran, dass der Transport von Lebensmitteln, Getreide beispielsweise, über Land unendlich teuer war, sondern in der Regel über das Meer respektive über die Flüsse geführt wurde. Dafür gibt es dutzende Beispiele, wie schnell sich der Landtransport verteuerte. Mit einem Wort, die Straßen waren vor allem fürs Militär da.
Bitte.
Ja, das ist ja auch etwas, das Herr Dahlheim in seinem Vortrag angedeutet hat, dass sozusagen die Berufung auf Augustus oder eben auf das Römische Reich, also bis ins 19. Jahrhundert sozusagen, als historische Legitimationsinstanz ganz wichtig war.
Bitte.
Wo spielt er eine, wie
Gesellschaft, beim Domus, im Haus?
Also, der spielt im sozialen Leben der Römer eine bedeutende Rolle, denn jeder Römer gehört sozusagen einem Ordo an. Ja, es gibt den Ordo Senatorius, dann gibt es den Ordo Equestris und die anderen sozusagen sind darunter. Das heißt, die römische Gesellschaft ist in Ordines gegliedert. Das macht sie so unmodern. Das verstehen viele nicht, dass die Römer auch so, weil wir in einer tendenziell egalitären Gesellschaft leben und, oder sagen wir besser, viele haben das, möchten in einer egalitären Gesellschaft leben, während die römische Gesellschaft eine ganz bewusste Standesgesellschaft ist, mit Insignien, die sofort klar machen, zu welchem Stand, zumindest was die Höheren angeht, jemand gehörte, und dazu bekannte man sich. Und daneben gibt es natürlich auch noch Probleme, Insignien sozusagen der indirekten Art durch Kleidung und also Distinktionsmerkmale, wie man die heute auch kennt, mit dem Auto und dergleichen. Also da spielt Ordo eine ganz wichtige Rolle, und ich nehme an, dass statistisch das vermutlich da am meisten vorkommt. Aber es ist eben auch, oder es kommt auch beim Militär häufig vor, aber es betrifft im Grunde, wenn ich das jetzt richtig überblicke, alle Bereiche der Gesellschaft. Und es kommt natürlich auch in mathematischen Kontexten vor.
Ja, komm. Bitte.
Ich wollte den Stefan noch fragen, ob er Erkenntnisse oder eine Idee dazu hat, wo das Haus des Augustus denn wirklich gelegen haben könnte.
Ja, das ist die naheliegende Frage, die nächste. Und eigentlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist komplett überbaut worden von den kaiserzeitlichen Palästen, die ja daneben liegen und mittelbar im Anschluss daran. Und dann hätten wir sozusagen, von da haben wir immer nur so Tiefengrabungen sporadisch, weil das alles so stark überbaut ist, wo frühere Bebauungen rausgekommen sind. Dann wäre das eines von diesen Fragmenten. Die zweite Möglichkeit wäre, dass es das sogenannte Haus der Livia ist. Das ist auch gleich daran anschließend, und das Haus der Livia, das ist, dessen Identifizierung ist auch so eine schöne Konstruktion, weil das beruht auf einer einzigen Wasserleitung, ein Bleirohr, und da ist ein Stempel drauf. Da steht Julia, August, da glaube ich, steht drauf. Und das ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt, wieso das der Livia zugeschrieben wurde, das Haus. Und das wird aber schon länger auch in der Forschung eigentlich so unter der Hand eigentlich gesagt, dass das natürlich wenig Anhaltspunkt ist. Das könnte es sein, was noch dafür spricht oder sprechen könnte, dass es das auch wirklich ist, ist, dass das das einzige Haus ist aus der Zeit und auch aus der republikanischen Zeit auf dem ganzen Palatin, das nie abgerissen wurde. Und wenn es natürlich das Haus des Augustus ist natürlich ein wichtiges Haus, auch später und eigentlich ziemlich schnell mal, auch für Sueton. Und das könnte eigentlich dafür sprechen, dass es das ist, aber auch dort fehlt eigentlich eine gute Bauaufnahme mal. Dann könnte man vielleicht weiterreden.
Sauber noch Frage.
Ich glaube nicht ein bisschen, dass die Römer, wo Eigentum so wichtig war, nicht Kataster gehabt haben, dass denen klar vorgeht, wer zu welcher Zeit welches Grundstück besessen hat.
Das haben sie schon gehabt, aber wir haben sie nicht. Also zumindest nicht vom Palatin.
Darf man noch Frage? Also wollten Sie noch was dazu sagen, bitte?
Also nur zum Kataster. Sie fahren am besten nach Orange, nach Südfrankreich, und dort in einem wunderbaren Museum haben Sie ein Kataster auf 8x4 Meter etwa, auf dem nun genau aufgegliedert ist, wer wo welche Felder hat und wem diese Felder gehören. Und dabei lernt man auch, dass diese Felder den alten Besitzern gewalttätig abgenommen wurden und dort römischen Legionären zugewiesen wurden. Aber solche Kataster gibt es auch anderswo, nur nicht in dieser strahlenden Schönheit wie in Orange. Aber es zeigt, diese Kunst haben die Römer sehr wohl beherrscht und sehr wohl in den Provinzstädten angewandt, vor allem dort, wo sie Neusiedler angesiedelt haben.
Sie hat noch eine Frage, bitte.
Wurde der Palatin dann später nach der Kaiserzeit dann noch einmal bebaut oder sehen wir jetzt eigentlich einfach nur die Ruinen der Kaiserzeit?
Nee, da gibt es also, das geht eigentlich, die Bautätigkeit geht eigentlich durch. Auch, wir haben auch mittelalterliche Reste. Es gibt ein paar Kirchen, die dann da gebaut wurden, gerade auch am Fuß vom Palatin, aber auch oben. Und dann im 16. Jahrhundert ist dann eine Parkanlage von einem Papst angelegt worden, also großflächig. Und dann, das geht bis ins 19. Jahrhundert, große Villen, im 18. Jahrhundert, glaube ich, hat ein Engländer die Villa Mills da oben gebaut. Und das wurde aber natürlich alles abgerissen, als die Grabungen losgegangen sind. Also es geht eigentlich schon kontinuierlich durch.
Wurde hier auch viel zerstört bei diesen Bautätigkeiten? Oder?
Also bei den späteren, ja, das ist anzunehmen. Aber wir können es eigentlich auch nur teilweise nachvollziehen, weil die späteren Sachen auch einfach schon großteils wieder fehlen. Denn im 19. Jahrhundert ist da viel abgerissen worden, also ganze Villen sind da abgerissen worden.
Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann eine letzte noch vielleicht. Ja.
Also wenn eine Epoche gut erforscht ist, archäologisch, dann ist die römische. Und das ist für mich ganz aufregend, das zu erfahren heute, dass wir genau über das noch so wenig wissen wie über vieles andere. Man meinte, das sei die am besten erforschte Epoche in unserem, also in Europa.
Also vielleicht ein Beispiel zur archäologischen Forschung und zur architekturgeschichtlichen Forschung und Bauforschung. Das Pantheon ist ja eigentlich das besterhaltenste Gebäude der Antike. Und gleichzeitig auch das Gebäude mit den meisten offenen Fragen. Also ist das auch gleichzeitig ein Gebäude, das auch im Prinzip wenig dokumentiert wurde in jüngster Zeit. Also da ist, je mehr steht, desto mehr Fragen sind da. Und es ist leichter, eine Rekonstruktion zu machen, wenn weniger da ist.
Ja, 10 Uhr, wir sind am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Ich bedanke mich bei den Referenten sehr herzlich für ihre hochinteressanten Vorträge und bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und für Ihr Durchhalten bis zum Schluss. Ich wünsche uns allen einen guten Abend.